herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Games to Listen im Mai 2012. Ihr werdet euch fragen, was im Mai? Dort haben wir ja schon zwei Sendungen rausgebracht, Mass Effect 3 und über PS Vita Games. Aber wie ihr vielleicht gelesen habt, die haben wir schon im Februar aufgenommen. Dann haben wir eine kleine Denkpause gemacht, wo natürlich von uns niemand wirklich gedacht hat, einfach Pause gemacht hat. Heute wollen wir wirklich einsteigen mit einem Game, das vor kurzem rausgekommen ist. Aber zuerst mal die Crew vorstellen. Heute sind wir nicht ganz vollzählig, aber wie immer ist dabei der Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Und mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbo. Heute ein bisschen spezielles Spiel. Wir gehen in die Luft. Da gibt es nur einen Experten bei uns, das ist nämlich der Thomas Seiler. Und er wird uns in der Gamers Launch dann über das folgende Spiel etwas erzählen. Ja, es geht um Birds of Steel. Das ist ein Flugsimulator, entwickelt von Gaijin Entertainment. Der Publisher ist Konami. Wir haben es auf der PlayStation 3 getestet, gibt es aber auch für die Xbox 360. Ist rausgekommen am 13. März 2012 und ab 16 freigegeben. Das ist ja nicht der erste Teil in dieser Serie. Es hat schon Vorgänger gegeben, der hat sich IL2 Sturmovic Birds of Prey genannt. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen, im Video und beim Kollegen ganz kurz gespielt, aber wirklich gekauft habe ich es nicht. Ah, und Demo habe ich noch gezockt, genau. Und wie ist es bei dir?
Ja, ich habe Demo gespielt, aber dort hat man die Steuerung nicht so können anpassen, dass ich mit dem Fliegerwärtsschlag kam und darum habe ich es nicht gekauft.
Das ist jetzt aber anders bei dem Teil.
Das, das ist in dem Teil ganz anders, ja.
Kurz etwas zur Story. Da könnt ihr euch ein Geschichtsbuch kaufen und nachlesen, wie es im Zweiten Weltkrieg war. Aber es geht, wie der Name sagt, um den Zweiten Weltkrieg, um den Pazifikkrieg. Die USA gegen Japan spielt 1941 bis 1943. Das Spiel selber kommt mit einer Solo-Kampagne daher, wo man als Amerikaner von Pearl Harbor bis Guadalcanal kämpfen kann. Und natürlich das gleiche umgekehrt mit den Japanern ebenfalls von Pearl Harbor bis Guadalcanal. Das Spiel bietet auch einen Online-Modus, wo man Koop mit bis zu 4 Spielern zocken kann. Es gibt dynamische Kampagnen, Einzelmissionen und einen Missionseditor. Dann gibt es natürlich, wie heute auch überall gewünscht, einen Multiplayer, wo man Versus zocken kann mit bis zu 16 Spielern. Ground und Air Domination wird dort wohl gespielt, aber dazu mehr vom Säuli nachher. Alle Online-Modi kann man mit AI-Flügern auffüllen, also Bots, die nachher mitfliegen. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade, einfach, realistisch und Simulation. Auch dort wird uns der Säuli sicher etwas dazu sagen. Unterstützt werden diverse Flightsticks, Ruder und andere Zubehörsachen. Und es gibt über 100 lizenzierte Flugzeuge von den Amerikanern, Japanern, Engländern, Russen, Deutschen und auch einige Exoten. Also Säuli, erzähl mal uns etwas über Kampagne, über Technik, wie sich es fliegt und. Aber sagen wir es einfach vom Anfang an.
Ja, mit dem Einstieg. Das Wichtigste am Anfang ist, dass man sicher mal ein Tutorial spielt, weil die Flüger sind doch nicht ganz einfach zu kontrollieren. Vor allem, also ich habe es jetzt hauptsächlich auf dem realistischen Modus gespielt, einmal Singleplayer, und da muss man schon gewisse Sachen beachten. Das habe ich sehr hilfreich gefunden, das ist wirklich allen zu empfehlen. Was ich auch cool finde, ich, wo mich halt noch ein bisschen im Zweiten Weltkrieg sonst allgemein schon interessiert, es hat eine Enzyklopädienart im Spiel drin, da wird eben alles erklärt. Also von den Flugmanövern zu den Waffen, zu den Flugzeugen, zu den Spielmodi. Also im Prinzip ein eingebautes Manual mit ein bisschen Geschichtsunterricht.
Spiel, ich könnte ja auf ein N24 sein.
Ja, also. Und ich muss sagen, auch wenn man jetzt von Thrustmaster zum Beispiel all die Peripheriegeräte, die da unterstützt werden, mich also mit dem Joypad tipptopp spielen, das hat mich wirklich gefreut. Was halt ist, es ist, der Schwierigkeitsgrad ist auch schon am Anfang relativ hoch. Vor allem, wenn man nicht gerade auf dem simplen Modus spielt, weil da ist es ja schon fast ein bisschen anspruchslos. Was wirklich cool ist, hat mich am Anfang gefreut, mich haben wirklich alle alles selber einstellen, jeden Knopf einzeln belegen, jede Funktion, Dead Zones und wie sensitiv das ist wirklich, da kann man sich alles so zusammenstellen, wie man es gerne hat.
Da kann ich gerade sagen, es gibt ja eine Demo, zumindest darf ich im amerikanischen Store, kommt vielleicht auch in Europa raus, dort kann man das wirklich ausprobieren, auch die verschiedenen Modi, also realistisch oder Simulation. Ich muss sagen, es spielt sich wirklich extrem anders, sobald man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen aufstellt auf realistisch.
Also so mein Eindruck ist, wenn man es auf simpel spielt, dann fliegt es sich so ein bisschen ähnlich wie im Battlefield. Schon ein bisschen schon ein bisschen schwieriger, aber es ist noch einfach kontrollierbar. Und realistisch ist es schon wie wenn man im Gran Turismo alle Hilfen ausgeschaltet hat.
Genau, also du bist im Kurvenflug und realistisch abgestürzt mehrfach.
Ja, das ist mir am Anfang auch so gegangen, weil dann wird man halt nicht mehr geschützt, dann kann man wirklich den Flüger mit der Steuerung machen, was man will, und der verträgt halt dann nicht alles.
Erzähl mal ein bisschen über die Kampagne.
Die geht eigentlich der Geschichte nach, fällt mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor an. Die verschiedenen Schlachten, die Schlacht um Salomone, bis die letzte Schlacht ist nachher im Guadalcanal auf japanischer und amerikanischer Seite durchspielen. Dass sie, ich würde mal sagen, also nicht zählt, muss ich zugeben, aber es sind etwa 10 Missionen pro Seite, pro Land. Und ich würde sagen, ich habe so 5 bis 6 Stunden gehabt. Es hängt doch vom Schwierigkeitsgrad ab, den man ausgewählt hat, das ist klar. Weil einige Missionen, vor allem gegen Schluss auf japanischer Seite, sind ja schon recht schwierig geworden. Da habe ich also mehrere Anläufe gebraucht.
Wie ist das dargestellt? Kommt man da so ein bisschen Cutscenes über oder Filmsequenzen, die geschichtlich etwas erzählen?
Ja, also zwischen den verschiedenen Schlachten kommt immer so alte Kriegsfilme, hätte ich gesagt. Also wirklich zeitgenössische Aufnahmen, die erklärt wird, was jetzt da passiert ist oder was man eigentlich dann machen will. Es hat natürlich ein Missionsbriefing und während dem Spiel, so zwischen den verschiedenen Missionspunkten, sagen wir mal, weil Checkpoints gibt es nicht, also wenn man irgendwann einen abschmiert, dann muss man wieder von vorne anfangen, hat es halt so Ingame-Cutscenes, die dann mit der Ingame-Engine gemacht sind halt, und da wird aber auch noch ein bisschen gelaufen dazu und was man jetzt gerade gemacht hat und was einem noch erwartet.
Okay.
Dann, was können wir zu der Grafik sagen? Wenn man hochfliegt, sieht es wirklich super cool aus, da hast du wirklich Panorama-Effekte über dem Meer mit dem Sonnenuntergang und alles. Und dann vor allem im Multiplayer-Modus, wo man mehr über Land spielt, weil da kann man auch in Deutschland fliegen oder irgendwo in Russland, da sind die Texturen vom Boden, sind schon, also von den Häusern und so, merkt man nicht den Unterschied. Merkt man einfach, dass eine Spielkonsole wahrscheinlich zu wenig RAM hat, für das Zeug wirklich schön darzustellen. Das sieht teilweise ein bisschen matschig aus.
Dann haben wir auch so die üblichen Pop-Ins, nehme ich an.
Ja, das hält sich noch im Rahmen. Das merkst du vor allem am Anfang, wenn du auf einem Flugplatz startest, dann lädt er noch schnell alle Texturen und dann ist es nicht mehr so ein Problem. Ausser wenn man mit 700 Sachen durch eine Stadt durchfliegt, dann merkt man es schon. Aber dann hat man eigentlich meistens, ist man mit anderen Sachen beschäftigt.
Das ist ja der Zweite Weltkrieg, da gibt es noch richtige Dogfights, da hat man noch ein MG und nicht einfach nur Raketen. Gibt es noch eine Art Schadensmodell oder stürzt man einfach gerade ab, wenn man getroffen wird?
Nein, das Schadensmodell ist wirklich, da haben sie sich extrem Mühe gegeben, schon rein nur, wie die Flieger modelliert sind und was man alles kaputt schiessen kann, wenn man einen Öltank kaputt ballert. Das wird dann sogar noch eingeblendet im Multiplayer. Dann zieht er eine Rauchfahne hinter sich her und wenn man hinter dem herfliegt, dann verspritzt einem die Windschutzscheibe, also das Cockpit, dann sieht man selber nicht mehr raus. Man kann so One-Hit-Kills machen, also wenn man gerade den Pilot verwutscht, dann hat er halt Pech gehabt. Dann kann man auch zuschauen, wie der Flieger so trudelt und abstürzt.
Da habe ich noch eine Frage. Es gibt ja 3 Perspektiven, also Flugzeug von außen, Cockpit und so eine, wo das ganze Bild die Landschaft darstellt.
Ja.
Wenn jetzt dort verspritzt ist, ist das nur in der Cockpit-Sicht oder in allen 3 Ansichten, weißt du das?
Ich habe meistens nur mit dem Cockpit gespielt und der, wo man nichts sieht vom Flieger, der tut es auf jeden Fall an beiden Orten.
Okay, gut.
Aber das Cockpit ist eigentlich schon das Highlight, weil man kann es so einstellen, dass wirklich alle Armaturen und Anzeigen dort funktionieren. Also künstlicher Horizont, Fluggeschwindigkeit und alles. Und auch wenn man rumfliegt und runterschaut, dann sieht man, wie er zum Beispiel beim Schubgarten die Regler betätigt, wie er mit dem Pedal arbeitet und alles. Da haben sie sich wirklich, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie da investiert haben, aber da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und so wie ich es beurteilen kann, haben sie halt auch auf Details geschaut, also wie bei gewissen Flügern zum Beispiel einen Rückspiegel gehabt, wie man es beim Autofahren kennt. So Zeugs haben sie dann alles nachmodelliert, also da bin ich schwer beeindruckt. Und das sieht halt für eine Konsole auch wirklich gut aus, wenn man drinnen hockt und rumfliegt damit.
Ich habe das noch geil gefunden, so im Demo, dass du kannst ja rumschauen kannst und das wirklich in dem Spiel auch brauchst. Wo ist jetzt der Gegner links, rechts, hinter mir? Und du kannst dich so frei eigentlich bewegen im Cockpit drin.
Richtig, also ja, so wie halt, wie man sich frei nicht. Du kannst nicht 180 Grad nach hinten schauen. Du
hast aber so fest wie den Kopf kannst drehen.
Ja, so ungefähr, ja. Und da gibt es so ein cooles Hilfsmittel, das ich viel im Multiplayer brauche. Man kann einen Gegner markieren, wenn man ihn sieht. Und dann hat man eine Taste, wo dann der Pilot automatisch dorthin schaut. Das habe ich noch sehr sinnvoll gefunden. Und was halt auch wirklich noch so Eindruck macht, ist, wenn man irgendwie so mit einem japanischen Torpedobomber irgendwie auf die amerikanischen Träger zufliegt mit all diesen Schiffen rundum und dann sie mit den Flaggen verschießen, die bekannten Wölkchen, und dann fällt es einem der Flieger auf oben schütteln. Man kann auch nicht mehr so gut steuern, weil die Luft halt schon durchwirbelt ist und so. Das kommt also die Atmosphäre und die Wirkung auch von der Waffe, einfach wie es klopft und tut, das kommt wirklich noch, das kommt noch eindrücklich über. Und wenn ich einen Subwoofer hätte, müsste ich wahrscheinlich in eine andere Wohnung umziehen.
Und wenn Sie sich schon so viel Mühe geben beim Cockpit und generell so auf Details, haben Sie dann auch geschaut, ob Tageszeiten ändern und so weiter? Wie ist das?
Gut, so eine Mission ist im Zweiten Weltkrieg vielleicht 2-3 Stunden gegangen, aber man merkt schon, zum Beispiel der Start ist irgendwie am Morgen um 5 Uhr, der ist noch dämmerig, und wenn man zurückkommt, ist halt irgendwie kurz vor dem Mittag, da steht auch die Sonne höher. Also das sieht man schon, also wir kommen in der Nacht, es gibt auch Nachtmissionen. Und das ist auch Zeugs, das man taktisch ausnutzen kann. Wenn man zum Beispiel aus der Sonne raus einen Angriff, dann sehen sie einem nicht so gut, dann können sie einem die Breiche sehen auch nicht so gut. Also da haben sie auf das haben sie so noch Wert gelegt.
Und wie sieht es aus mit technischen Problemen, Ruckler oder so?
Sind mir keiner aufgefallen, auch nicht der grössten Schlachten nicht. Also ich würde mal sagen, es sind vielleicht 30 FPS, aber ich weiss es nicht. Aber mir ist Ruckler, wir haben keinen Stotter, gar nichts gemerkt.
Das ist ja etwas, weil du bist ja relativ high gekauft.
Ja, vor allem in so einem Spiel, wo man auch relativ genau muss zielen unter Umständen.
Du hast den Sound angesprochen, es tönt geil, aber es gibt sicher noch mehr zu erzählen über das.
Ja, sie haben irgendeinen Stephen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Fry haben sie angestellt, der Zwischensequenzen hat. Der hat halt so die klassisch tiefe, sonore Radiostimme.
Kennt man vielleicht auf einen Fisch namens Wanda, hat er
ja mitgemacht. Ja, genau, das kommt noch cool rüber. Im Mission Briefing ist es vor allem bei den Amis, ist irgendeiner, der so einen brutalen Südstaaten-Akzent getroffen, das klingt recht krass. Teilweise ist das Briefing halt bei den japanischen Missionen ähnlich und der redet der gleiche Ami und das passt überhaupt nicht.
Okay, gut, ein Japaner wäre schwer zum Verstehen gewesen, oder?
Ja, wobei in den Ingame-Cutscenes haben sie teilweise wirklich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es wirklich Japaner sind, aber die haben dann so einen Akzent getroffen, wenn sie auf dem Funk miteinander reden. Und die sprechen die zum Beispiel auch die Namen von den japanischen Flugzeugträgern völlig anders aus als der Ami. Und da merkt man den Unterschied schon. Aber das sind halt vielleicht 10 Sätze im ganzen Spiel oder so.
Verwundert ja eigentlich, weil das Spiel ist von Konami published, da hat es ja sicher ein paar Japaner gehabt, die das hätten machen können.
Und ich glaube, es spielen auch noch recht viele Japaner, aber das kann ich dir im Multiplayer erklären, warum dass man das merkt.
Wie tönen so die Waffen?
Ja, cool. Also, man merkt halt, ob man mit einem MG schießt oder ob man mit einer Kanone ballert. Mit Davis hört man auch wie der Effekt. Wenn man irgendeinen bräuchte. Das Pfeifen von der Bombe, das Heulen von der Stuckas, auch die Raketen, die man hat, das hat es also gegeben. Im Zweiten Weltkrieg, die tönen so nicht schlecht. Ich muss sagen, und Motorgeräusche, da merkt man halt die Geschwindigkeit, ob man gegen Ufer runterfliegt, wie viel Schub das man gibt. Das haben sie doch ziemlich gut modelliert. Das hat mir gefallen.
Dann habe ich eine Frage zu den Flügern generell. Wir haben ja angetönt, es hat über 100 Stück. Ja. Fliegen sich die auch anders? Steuern sich die anders?
Ja, brutal. Also es sind massive Unterschiede. Das heisst, ich muss jetzt sagen, in der Kampagne, in der historischen Kampagne, fliegt man halt vielleicht nur mit 4, vielleicht mit 5 Flüger pro Nation. Weil das ist halt vorgegeben von der Mission, mit was dass man fliegt. Und bei den dynamischen Missionen oder Einzelmissionen, wo man ja auch Koop spielen kann. Dort hat man dann das ganze Arsenal zur Verfügung von diesen 100 Flügern. Und da sind halt auch die deutschen und russischen und englischen Flüger dabei. Und da merkt man also schon krasse Unterschiede. Also, und man muss auch die Taktik anpassen. Je nachdem, mit einem Flüger, das unterwegs ist, muss man anders verhalten in der Luft, dass man überhaupt eine Chance hat.
Dann denke ich, kommen wir mal zum Multiplayer. Du hast ja Koop erwähnt und Versus. Erzähl mal uns mal etwas drüber.
Ja, das ist, also der Koop-Modus, das ist einer, wo man wahrscheinlich fast das Kernstück. Mit dem kann man extrem viel Zeit verbringen. Es hat, ich weiss nicht wie viel, vielleicht schon 20, 25 vorgegebene Missionen. Die kann man bis mit zweiter Höhe maximal kann man die spielen. Wenn man halt nur allein ist, dann sind halt die anderen 3 Positionen mit Bots aufgefüllt. Und dann kann ja jederzeit Leute joinen und wieder quitten, wenn sie wollen. Dann hat es eine Art dynamische Kampagne. Da kann man jetzt einfach sagen, spielen wir mal die Luftschlacht um Malta nach. Und der zuerst 5 Missionen gewonnen hat, hat die Kampagne gewonnen. Da hat es ja auch verschiedenste Missionen drin, wie gegnerische Flüger abfahrt, Flugzeugträger versenken, Panzer bombardieren. Da ist wirklich viel Abwechslung drin. Und wenn das noch nicht genug ist, dann hat es noch einen Missionseditor, wo man dann wirklich alles selber einstellen kann. Das ist etwas, was ich nicht erwähnt habe. Das ganze Ding-Spiel hat ein System mit Experience Points. Das heisst, alles, was man fliegt, gibt einen Erfahrungspunkt. Mit dem hat es dann einen Baum an Flügern, den man freischaltet. Gewisse Flüger kann man halt erst ab Level 5 kaufen, andere ab Level 10, andere stehen schon am Anfang zur Verfügung. Und hier kann man so in diesem Coop-Modus kann man relativ einfach noch einen Erfahrungspunkt verdienen.
Gibt es denn auch so eine Art einen Editor, wo du dein Flugzeug kannst customizen mit Farben oder so?
Ja, also da kann man mit allem, was man macht, schaltet man Aufkleber und Zeugs frei, wo man sich draufpappen kann. Es gibt neue Skins nach historischen Staffeln oder der vom deutschen Hoshi, der mit seinem Flieger rumgeflogen ist. Wenn man 20 Abschüsse damit gemacht hat, dann bekommt man dem sein Skin. Da gibt es, ich weiß nicht, da gibt es viel Sachen, die man freischalten.
Okay, das klingt also wirklich ziemlich geil.
Ja, man kann eigentlich noch viel mehr einstellen in dieser Mission. Eben, man kann bestimmen, ob es eine realistische Mission ist oder auf simpel, ob man unendlich Munition hat, ob man unendlich Benzin hat oder nicht, wie stark das Gegner sollen sein, also von Noobs bis Veteranen. Also da ist im Coop-Modus da könnte man wahrscheinlich schon hunderte Stunden versenken.
Und wie ist denn die KI so?
Also die Veteranen, die sind schon recht giftig. Das heisst, im Simple-Modus ist es wirklich halt simpel, weil man so den Flieger so übertrieben gut kontrollieren kann. Aber sobald man realistisch ist, muss man schon aufpassen. Und sie nutzen dann auch die Stärken von ihren Flügern aus im Vergleich zu dem, was mit dem, was du unterwegs bist. Also, das wird schon recht knackig.
Wenn du online spielst, also mit drei weiteren Kollegen, kann dort jeder individuell seinen Schwierigkeitsgrad einstellen oder geht der Host vor?
Nein, das geht der Host vor. Der Host stellt alles ein und du musst halt leben damit.
Wie sieht es im Versus-Modus aus?
Ja, das klingt am Anfang jetzt ein bisschen blöd, weil es hat eigentlich nur drei Modi. Der eine nennt sich Air Domination. Zum Erklären, man hat hier eine Basis und in der Mitte hat es einen Flugplatz oder irgendetwas. Und dann muss man halt dorthin fliegen und den Luftraum verteidigen.
Team Deathmatch-Style?
Ja, Team also halt mit einer Zone zu erobern. Dann gibt es eine kleine Verfeinerung davon, das nennt sich Airfield Domination. Dann muss man auf dem Flugplatz, der in der Mitte ist, von der Map muss man landen, um den erobern. Da ist man natürlich relativ anfällig darauf, dass man abgeschossen wird. Dann gibt es noch die Ground Domination. Das ist eine Kombination aus den vorhergehenden zwei. In dem Sinn, dass sie in der Mitte auch wieder einen Punkt hat zum Erobern, aber man kann auch die Basis vom Gegner kaputt schiessen. Und wenn die da, wenn man zum Beispiel den Flughafen zerbombt hat von denen, dann hat man automatisch gewonnen.
Das klingt nach dem interessantesten Modus.
Ja, es ist aber auch der am meisten Probleme mit dem Balancing hat, muss ich ganz klar sagen. Man kann das zum Beispiel auch von Flugzeugträgern ausspielen, da hat jede Seite drei Flugzeugträger. Wenn man halt schon lange gespielt hat und die neuen Flüger so von 1944, 1945 freigeschaltet hat, dann ist man halt schnell hockt man so einen rein, pappt einen Torpedo dran, fliegt Vollgas über und versenkt den Flugzeugträger. Und sie kommen dann vielleicht mit dem Doppeldecker entgegen und haben keine Chance. Dann kann es dann halt sein, dass nach einer Minute oder zweiten Runde schon vorbei ist.
Wie viele Maps hat es?
7 Maps habe ich gezählt. Und von denen hat es halt noch Variationen, ob man schon in der Luft spannt oder ob man noch starten muss. Aber es sind wirklich einfach 7 Maps, 7 Bereiche.
Zur Information für unsere Zuhörer, wie sieht es aus mit dem Lag? Gibt es regionale Limitierungen? Wie sind die Ladezeiten?
Die Ladezeiten sind eigentlich nicht länger als in der normalen Kampagne, aber wenn halt eine Mission nur eine Minute geht, dann kann es schon sein, dass man 3 Minuten im Menü verbringt und 1 Minute spielt. Das schießt ein bisschen an. Und Lag ist halt ein zweischneidiges Schwert. Man sieht, wenn man ein Spiel joinet, nicht wer das es hostet und woher das kommt. Und das Spiel kommt halt von Konami und ist schon bei Japanern recht bekannt. Und dann kann es dann eben schon sein, dass man mit irgendwelchen Japanern auf dem Server drauf ist. Und die warpen dann schon recht brutal umeinander. Das ist schwieriger, so einen abzuschießen. Dann sucht man sich dann lieber irgendeinen Kollegen aus, wo man weiss, dass er vielleicht in Europa hockt.
Ja, aber wenn du es natürlich nicht siehst, ist es schwierig. He?
Eben ja, das ist, ja, manchmal erkennt man es halt am Namen, aber es ist nicht immer offensichtlich.
Hast du noch etwas von dem Warpoint-System erzählt? Wie funktioniert das im Multiplayer genau?
Das ist das Geld, das man im Spiel verdient. Das heisst, mit jedem Abschuss, den man macht, mit jeder Mission, die man schafft, überkommt man Geld und mit dem tut man auch die Flüge freikaufen, die man sich mit den Erfahrungspunkten freigeschaltet hat. Das Geld kann man halt auch brauchen, um zum Beispiel vor einer Mission andere Bomben an Flüge herzutun oder ein Torpedo zu kaufen. Das bekommt man meistens nicht gratis. Das heisst, man kann sich die Flüge, einfach die Bewaffnung noch ein bisschen variieren. Und was noch recht fies ist, das habe ich am Anfang, das habe ich auch müssen auf die harte Tour lehren. Wenn man mit einem Flieger im Multiplayer unterwegs ist und der stürzt ab oder ist abgeschossen, dann ist der Flieger kaputt, dann musst du ihn reparieren und das kostet da Geld.
Kannst du nicht einfach joinen wieder?
Du kannst nicht einfach joinen, dann musst du einen anderen Flieger, musst entweder den flicken und das Geld aufwenden oder einen anderen Flieger nehmen, der noch ganz ist. Und das ist auch im Koop-Modus so. Also wenn man dort das vierte hoch fliegt und dann wird ich abgeschossen und wenn ich wieder joinen will, dann muss ich wieder zahlen dafür. Und mir ist halt einmal passiert, dass ich alles Geld für neue Flieger ausgebe. Nein, wir können joinen und nur noch zuschauen.
Ja, nicht schlecht. Ja, wie ist das Fazit?
Da ich der Einzige war, der es gespielt hat, habe ich mich jetzt einmal für 4 Punkte entschieden. Weil es ist wirklich für mich jetzt das erste Konsolenspiel auf der Next-Gen-Konsole, wo der Name Flugsimulator wirklich verdient. Aber ich muss sagen, dank dem einstellbaren Schwierigkeitsgrad kann ich so Anfänger empfehlen. Also da findet man relativ schnell noch den Einstieg, aber ich muss schon sagen, die Stärke vom Spiel sind sicher mehr im Simulationsmodus oder im Simulationsbereich, sage ich mal, wenn man sich auf realistisch oder schwieriger spielt. Und ja, die Kampagne ist halt nichts Neues, ist eher kurz. Wer den Zweiten Weltkrieg kennt, hat schon 100 Filme und Games zu diesem Thema gesehen. Dafür jetzt halt ein Missionseditor und selber noch, und sonst noch zusätzliche Missionen, die Stunden Spielspass bringen. Und dann muss ich sagen, in der Schweiz war das Spiel nicht einmal ein Vollpreistitel, gewesen, also für 50 Franken bekommen. Also da bekommt man eigentlich sehr viel Spass für wenig Geld.
Ja, also da würde ich sagen, Fans von Simulationen zugreifen. Andere sollen ein Demo spielen, aber auch ich kann sagen, nach dem Demo, es macht Spass und natürlich, wie es bei Simulation halt ist, man muss sich ein bisschen drin reinbeissen und nicht nach 5 Minuten schon sagen, viel zu schwer.
Ja, also wer ein 1 Combat erwartet, lässt lieber die Finger davon.
Das ist ja so, ja. Okay, dann danke dir für die ausführlichen Informationen.
Ja, bitte, danke.
Und dann denke ich, hören wir uns in einer Woche wieder mit einem weiteren Titel und bis dahin wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.